Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Wolfspodcast. Heute ist Mittwoch, der 4. Juni 2025. Heute wurde bekannt, dass in Niedersachsen 10 Schlingfallen gefunden wurden. Der Jäger, der sie entdeckt hat, ist gleich hier bei mir. Mit ihm spreche ich darüber, wie er sie gefunden hat und was danach alles passiert ist. Bleibt also dran.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Guten Abend, Herr Friedrich. Erstmal tausend Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Hallo.
Sehr gerne. Guten Abend.
Erzählen Sie uns doch bitte ganz kurz, wo und wann haben Sie diese 10 Schlingfallen gefunden?
Ja, das war, ich glaube, es war ein Samstag oder Sonntag, Anfang Mai. Und zwar war ich mit meinem Hund unterwegs. Wir waren bei Freunden und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Und bin so ein bisschen abseits der Wege an der Feldkante entlang gegangen und habe dann so einen kleinen Weg im Wald gesehen, bin da ein bisschen lang. Und dann hat mein Hund mir das so ein bisschen gezeigt. Ich habe da im ersten Moment gar nicht drauf geachtet. Und habe dann tatsächlich diese Schlingfallen gefunden. Erst nur eine und dann mit ein bisschen in der Gegend rumschauen waren es dann doch mehr. Mir war dann auch relativ schnell klar, was es ist, weil das eben recht offensichtlich war. Und dann war mir auch bewusst, dass das natürlich illegal ist, was ich da gerade sehe. Und habe dann auch die Behörden verständigt. Dann musste ich ein bisschen auf die Polizei warten und dann haben wir dann gemeinsam diese Fallen dann auch entfernt. Genau.
War das nicht gefährlich für Ihren Hund?
Naja, also der Hund war ja angeleint, deshalb war es jetzt nicht direkt gefährlich, aber wenn er jetzt nicht angeleint gewesen wäre und wenn ich jetzt nicht in der Nähe gewesen wäre, klar, also die Fallen sind schon dafür da, Tiere zu fangen und da kann natürlich auch ein Hund drin sterben. Klar,
wir müssen mal ganz kurz klären, wo die ganze Geschichte gespielt hat. Das war in Goldenstedt in Niedersachsen. Das liegt wo?
Das liegt quasi zwischen Osnabrück und Bremen. Mhm. Und das war dann auch nicht direkt in Goldenstedt. Das ist dann ein kleiner Ort in der Nähe. Und von diesem Ort sind es dann noch mal ein paar Meter in ein kleines Waldstück hinein.
Und da in der Nähe gibt es auch Wolfsrudel, richtig?
Ja, genau. Also es gibt ein bekanntes Wolfsrudel auch. Die haben auch schon mehrfach gewölft, also sprich Nachwuchs gehabt. Und die sind da auch fest als Wolfsrudel anerkannt. Die haben ein sehr großes Territorium. Es ist bei Wölfen auch üblich, dass sich die Territorien über sehr große Bereiche erstrecken. Der Standort der Fallen, der ist auch im Bereich, wo dieses Wolfsrudel unterwegs ist. Aber wie gesagt, der Bereich ist sehr, sehr weiträumig.
Ist das ein Gebiet, das auch, sage ich mal, zu Erholungszwecken genutzt wird? Also gehen da Leute mit ihren Hunden spazieren, mit ihren Kindern und so?
Nee, ich glaube, dann wären die früher gefunden worden, wenn das jetzt, sage ich mal, direkt am Weg gewesen wäre. Das war schon so ein kleines Wäldchen und dann war es die Rückseite davon zum Feld hin. Also das war jetzt kein offensichtlicher Wanderweg. Ich glaube, dass wer auch immer das gemacht hat, war dann zumindest so intelligent, auch wenn ich ihm nicht sehr viel Intelligenz zuspreche, dass er zumindest es jetzt nicht direkt am Wanderweg gemacht hat.
Okay, also er war durchtrieben und schlau wahrscheinlich, um sein Handeln so ein bisschen zu verbergen. Ich habe die Story heute hochgestellt bei Instagram und da kam dann die Frage von einigen Followern, wie solche Fallen aussehen.
Ja. Genau, also ich kann Ihnen da auch später nochmal, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, ein Foto schicken. Und zwar ist das quasi ein Draht, wie dick war der? Auf jeden Fall über einen halben Zentimeter, also vielleicht 5-6 Millimeter dick. Und dann war das ein handelsüblicher Draht, aber schon so fest, dass man ihn mit einer Zange verbiegen muss, um da die Schlaufen zu machen. Also das kann man nicht mit der Hand machen. Und daraus wurde dann eine größere Schlaufe geformt, also quasi ein Kreis, wo dann der Draht nochmal durch diese kleine Öse quasi durchgeht. Und der ist zwar natürlich biegsam, aber der ist immerhin so steif, dass man den quasi aufstellen kann und er stabil hängen bleibt. Ist quasi genau die richtige Dicke, damit er auch nicht so einfach durchgebissen oder durchgerissen werden kann. Aber er ist nicht zu dick. Das heißt, er ist immer noch flexibel und zieht sich quasi gut zusammen und auch leicht zusammen. Mhm. Genau, und daraus wurde dann ein großer Kreis quasi geformt mit einem Durchmesser, ja, was würde ich sagen, 50, 60 Zentimeter oder vielleicht 70 Zentimeter.
Das heißt, was richtet so eine Falle an? Da geht dann der Wolf mit dem Kopf rein und die zieht sich dann zu.
Genau, also das Wildtier, also man kann das tatsächlich sich anschauen, wenn man möchte, vielleicht möchte man es auch nicht, aber in Kanada sind solche Fallen noch erlaubt. Und das Wildtier läuft da rein und dann geht es quasi da durch und merkt, aber nimmt diesen Draht gar nicht als solchen wahr, sondern nimmt ihn quasi wahr, als wäre es jetzt ein Stock oder irgendwas anderes, was es, wo es einfach vorbeilaufen kann. Und dann zieht der Draht sich zu und natürlich in dem Moment, wo der quasi einmal um den Hals sich zugezogen hat, kommt das Wildtier da alleine nicht mehr raus, weil der Draht sich natürlich nicht mehr öffnet. Und was dann natürlich passiert ist, dass dieses Wildtier in Panik gerät.
Oh mein Gott.
Genau, und dann ist natürlich, das ist dann quasi, ja, ich sag mal, dann eine ganz schreckliche, qualvolle Art zu sterben. Je mehr das Tier in Panik gerät, desto enger zieht sich die Schlinge und ja, bis es dann quasi am Ende erstickt.
Das kann echt alles nicht wahr sein. Das heißt, das Tier erlebt einen endlos langen Todeskampf?
Genau, also es hängt quasi genau damit zusammen, wie sehr das Tier in Panik gerät. Wenn es ganz schnell, ganz doll in Panik gerät, dann geht es vielleicht etwas schneller. Aber grundsätzlich ist es eine schreckliche Art zu jagen und natürlich ist nicht tierschutzkonform, ist natürlich verboten und ist natürlich auch was, also ich bin auch Jäger, was natürlich gar nichts mit Jagd zu tun hat oder irgendwie auch mit Ethik oder so. Also da geht bei der Jagd geht es darum, möglichst wenig Leid zu haben, auch weniger Leid übrigens, als wenn man die Tiere jetzt zum Schlachthof fährt. Mhm. Also man möchte als Jäger unbedingt Leid vermeiden. Da gibt es auch einen ganz bekannten Jägerspruch dazu, dass jeder Jäger angehalten ist, das Leid eines Tieres wirklich so kurz wie irgend möglich zu halten. Mhm. Und Schlingfallen sind natürlich das genaue Gegenteil davon.
Also, wer könnte die denn da abgelegt haben? Das ist ja fürchterlich.
Ja, ist natürlich jetzt reinste Spekulation. Auf jeden Fall jemand, der mit Ethik und so weiter nichts am Hut hat, der natürlich auch für Tiere wenig über hat. Ja.
Und die Ableitung, dass sie an Wölfe gerichtet waren, diese Fallen, daher, naja, weil die in dieser Höhe hingen, wo Wölfe durchlaufen.
Genau, also es gibt quasi ein paar Anhaltspunkte. Es ist natürlich so, dass man natürlich auch sagen kann, ja, vielleicht war das jemand, der unbedingt Hunde fangen wollte, aber das ist jetzt halt eher unwahrscheinlich. Die wahrscheinlichste Variante aus meiner ganz persönlichen Sicht ist, dass das für Wölfe war. Und die Gründe dafür sind die, dass es zum einen in einer Höhe war, wo jetzt auch ein Fuchs drunter durchlaufen kann und auch ein Hase oder sonst was läuft da drunter durch. Dann war es ein Draht, der sehr, sehr oder relativ dick war. Das heißt, er war so dick, dass den auch ein Wolf nicht durchbeißen kann. Und dann war die Schlinge auch sehr, sehr groß gezogen. Also wenn man jetzt ein Reh oder was anderes fangen will, dann könnte man die Schlinge auch kleiner ziehen. Aber das war schon für ein Tier mit einem sehr großen Kopf gedacht. Und dann war es so, ich war da mit meinem Hund, da war auch noch ein Lockstoff, den mein Hund sehr gerne mochte. Mhm. Und der war quasi hinter den Fallen angebracht. Und also es war schon relativ professionell. Das war jetzt auch aus meiner Sicht kein dummer Jungenstreich, mhm, weil ich war selber mal ein dummer Junge und zumindest bin ich nie auf solche Ideen gekommen und mir fehlte dafür auch letztlich das Werkzeug und das Wissen. Mhm. Also das muss schon jemand gewesen sein, der sich mit dem Thema ein bisschen befasst hat, mhm, und der das auch ernst genommen hat. Also diese Fallen, das war schon wirklich professionell aufgestellt. Teilweise waren die auch an natürlichen Verengungen im Wald aufgestellt, die dann nochmal durch Stöcker quasi weiter verengt wurden, sodass dann bei der Jagd, sagt man, ein sogenannter Zwangswechsel daraus wurde. Das heißt, dass das Tier quasi in die Richtung der Falle gelenkt wird. Also das war schon alles relativ durchdacht und von jemandem, der sich da wirklich Gedanken und auch tatsächlich viel Zeit investiert hat, also die Fallen da aufzustellen. Die wurden da mehrfach um die Bäume gewickelt, genau in der richtigen Höhe und so weiter. Das hat Stunden, hat das in Anspruch genommen, auch die Schlingen so herzurichten. Das war jetzt alles nicht mal eben so. Das war schon durchdacht und geplant.
Das Werk eines Profis. Was waren Ihre ersten Gedanken in dem Moment, als Sie das Ausmaß gesehen haben?
Ja, also mich hat es tatsächlich überrascht, als es dann immer mehr Fallen wurden. Allerdings in einem relativ kleinen Bereich. Also es waren vielleicht 100 mal 100 Meter. Also es war quasi ein Bereich, der relativ gut abgedeckt war durch diese Fallen. Ja, also mich hat es einfach überrascht, wie man überhaupt auf diese Idee kommt. Also ich weiß, dass Menschen auf alle möglichen Ideen kommen und auch ich kann viele davon auch nicht nachvollziehen. Mhm. Aber das ist was ich total absurd und krass fand. Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben dann die Polizei gerufen. Das ist bestimmt auch das, was Sie Menschen raten, die solche Fallen oder auch andere Fallen im Wald entdecken.
Ja.
Die kam dann an und wie war die Reaktion der Polizei?
Naja, die waren eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Wir sind dann dahin und dann haben die sich das angeschaut und haben dann gesagt, ja, ist ja nichts passiert, ist ja alles gut. Dann haben wir die Fallen abgenommen. Da wurden jetzt nicht allzu viele Beweise gesichert. Also da wurden jetzt keine Fingerabdrücke oder Fußabdrücke genommen. Also das war jetzt nicht irgendwie wie bei Navy CIS oder so. Ja, also die haben die Dinge abgebaut und dann war das Thema eigentlich so ein bisschen gegessen. Ja.
Hätten da nicht Spuren genommen werden müssen? Wäre das nicht klug gewesen?
Also naja, es kommt halt drauf an. Klar wäre das klug gewesen, ja, natürlich wäre das sinnvoll gewesen, wenn man da wirklich einen Täter ermitteln möchte, dass man da Fingerabdrücke versucht zu sichern, dass man vielleicht Fußspuren sichert, dass man vielleicht sich den Draht anschaut und dann guckt, okay, welche Verdächtigen gibt's denn da? Und dann guckt man mal, ob man bei den Verdächtigen den gleichen Draht findet. Also klar kann man das alles machen, aber ich glaube, vielleicht hat die Polizei das einfach so eingeschätzt wie so ein Kavaliersdelikt, wo man jetzt nicht die ganz große Maschine anwerfen muss, wie jetzt bei Kapitalverbrechen. Ja, also die waren ganz entspannt, haben, wie gesagt, die Dinger mitgenommen und dann war das Thema dann auch gegessen.
Aber Sie und der Wolfsberater Ulrich Heidmann aus Vechta, Sie sind ja aktiv geworden. Die Geschichte ging ja dann weiter. Nicht umsonst erfahren wir davon ja auch erst jetzt, knapp 4 Wochen später. Was ist passiert?
Also das lief so, ich habe die quasi gefunden und habe dann aber auch erstmal den Uli Heidmann angerufen, weil der nämlich auch mal früher Polizist war. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der in Rente war. Und gleichzeitig wusste ich, dass der halt unter den Polizisten einer ist, der sich sehr für die Natur einsetzt und da auch engagiert. Und er ist auch Jäger und da habe ich ihn damals auch kennengelernt, weil er quasi das Nachbarrevier hatte und das doch ein ganz vernünftiger und stabiler Typ war. Und dann habe ich den erstmal angerufen und habe gesagt, Uli, ich stehe hier vor so Schlingfallen, was mache ich denn jetzt? Und zufälligerweise war Uli gerade mit einem Reporter von der Lokalzeitung unterwegs und zwar haben die sich gerade Uhu-Nester angeschaut und waren da in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet in so einer hügeligen Landschaft unterwegs. Und weil er eben den Journalisten quasi gerade an seiner Seite hatte, hat er dann eben gesagt, okay, dann fährt eben der Journalist dahin. Also ich hatte jetzt nicht direkt die Zeitung angerufen, das lief quasi so über Uli. Und dann kam der Journalist und dann haben wir beide das dann nochmal uns angeschaut und dann kam eben dann auch irgendwann die Polizei. Also die sind jetzt auch nicht mit Blaulicht losgefahren, sage ich jetzt mal. Damit war jetzt für mich quasi die Geschichte vorbei. Also ich wurde jetzt nicht mehr von der Polizei oder sonst wem kontaktiert, was das Ganze angeht. Was ich noch gemacht habe, ich habe halt selber geschaut, ob ich da nicht den Schuldigen finde. Und wir haben an der letzten Schlingfalle, die habe ich zugezogen, dass da quasi nichts passieren kann. Habe diese Schlinge quasi auf Null gemacht und habe dann eine Kamera dort aufgestellt. Und dann habe ich halt eben versucht, also eine Wildkamera, die werden ausgelöst über Bewegung und Wärme, habe die da so ein bisschen versucht zu verstecken, aber letztlich ist da leider in den 2 darauffolgenden Wochen niemand mehr gekommen. Ich hatte dann noch ein paar Rehe und Tauben und Eichhörnchen auf der Kamera und dann haben wir die nach 2 Wochen abgebaut und dann hat der Journalist dann eben jetzt auch die Geschichte veröffentlicht.
Ah, das heißt, Sie hatten also das Gebiet noch überwacht mit der einen Kamera. Glauben Sie, dass der Täter vielleicht gewarnt war oder so, dass er irgendwie mitbekommen hat, dass Sie da waren? Hatte der vielleicht auch Kameras und Sie sind da reingelaufen in die Kamerafalle?
Genau, das habe ich tatsächlich geguckt. Ich habe zumindest keine entdeckt. Ich meine, ausschließen kann man es nie. Was natürlich sein kann, ist, dass er das irgendwie mitbekommen hat, weil jetzt Polizeiauto da an der Straße stand. Und ja, das ist jetzt so eine Gegend, wo jetzt nicht jeden Tag ein Polizeiauto an der Straße steht. Das kann halt sein, dass er das dadurch mitbekommen hat. Es kann auch sein, dass ihm quasi aufgefallen ist, dass da jetzt die ganzen Fallen erstmal weg sind, weil wir es halt an der letzten Falle diese Kamera aufgestellt haben und dass er dann gar nicht mehr weitergegangen ist, weil er halt wusste, okay, hier hat jemand offensichtlich meine Fallen gefunden. Also da kann man auch nur spekulieren. Ja, es wäre natürlich super gewesen, wenn man da Fotos oder so gehabt hätte, aber das war leider, leider nicht der Fall.
Jetzt wird ja die Staatsanwaltschaft ermitteln. Glauben Sie, dass es da einen Funken Chance gibt, diese Täter jemals zu überführen?
Mir fällt schwer, wie. Also es gibt natürlich keine Zeugen davon. Es gibt außer diese Schlingfallen selber keine Beweise, es wurden keine Fingerabdrücke gesichert. Also ich wüsste nicht, wie das Verfahren zu einem erfolgreichen Abschluss
kommen sollte. Aber es gibt vielleicht Mitwisser und diese Mitwisser möchten vielleicht ihr Gewissen erleichtern und das vielleicht irgendjemandem mitteilen und das könnte man ja auch vertraulich behandeln. Also wenn sich jetzt jemand hier bei uns melden möchte, wir nehmen diese Hinweise entgegen und behandeln die vertraulich. Mir wäre sehr daran gelegen, dass das mal aufgeklärt würde, weil es steht ja zu befürchten, dass es anderswo solche Fälle auch noch gibt in der Region.
Genau, das war eigentlich auch der Grund, also auch vor allem der Grund, auch warum ich dann das gut fand, dass auch die Presse dabei war, weil ich möchte zumindest wissen, dass die Leute verstehen, dass es da eben, dass da eben was passiert und dass das nicht in Ordnung ist. Und wenn das jetzt auch, ich sag mal, an die große Glocke gehängt wird, dann hat das aus meiner Sicht nur positive Effekte, weil selbst wenn es nicht der eine Täter ist, sollen dann in Zukunft zumindest alle anderen Täter gewarnt werden, dass das eben ernst genommen wird und dass das Konsequenzen hat, wenn man solche Fallen aufstellt, weil es ist wirklich nicht okay, was da mit den Tieren passiert. Die Qualen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, und wenn man dadurch zumindest Leute abschreckt, indem es in der Zeitung steht oder berichtet wird, und die Leute sich vielleicht zweimal Gedanken machen, ob sie so einen Schwachsinn wirklich machen, dann ist vielleicht zumindest ein bisschen was getan.
Sie sind selber Jäger, Sie haben Kontakt mit vielen Jägern. Was glauben Sie, wie groß ist das Problem des Wolfshasses und der illegalen Bejagung und auch der Fallenjagd auf Wölfe in Wirklichkeit? Mal eine ehrliche Einschätzung von Ihnen.
Also ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber was ich natürlich schon mitbekomme ist, das liest man auch in Zeitschriften, dass es natürlich unter der Jägerschaft auch tatsächlich Jäger gibt. Und es ist übrigens wirklich gespalten, das ist mir auch wichtig, das zu sagen, aber es gibt Jäger, die den Wolf nicht befürworten, die dafür sind, dass man die abschießt und auch möglichst viele und an möglichst vielen Orten und auch möglichst unbürokratisch. Also die Stimmen gibt es auf jeden Fall. Das sind auch laute Stimmen und es sind auch Leute, die es natürlich in die Tat umsetzen. Man liest ja ab und an auch davon, dass verendete Wölfe gefunden wurden, die eben entweder verletzt wurden durch eine Waffe oder eben tatsächlich sogar getötet wurden. Also man hat schon Wölfe mit Schrotkugeln gefunden und tatsächlich aber auch geschossene Wölfe, die dann irgendwo, wo die Leute versucht haben zu entsorgen und dann eben die dann doch gefunden wurden und dann ganz klar gewildert wurden. Mhm. Und dann gibt es bestimmt auch, es ist jetzt wie gesagt Spekulation, aber ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn es auch Fälle gibt, die eben nicht ans Licht kommen, wo der Wolf geschossen wird und dann einfach vergraben wird. Mhm. Und dann findet den niemand. Also Jagd ist ein sehr einsames Hobby. Man sitzt dann wirklich auf einer Wiese oder im Wald, meistens alleine. Ich finde es persönlich sehr schön, aber es ist, wie gesagt, ein sehr einsames Hobby. Und dann fällt ein Schuss irgendwo in der Natur, vielleicht auch nachts. Und dann sieht das keiner und kriegt auch keiner mit. Und dann kann man so ein Tier natürlich verschwinden lassen. Das ist auch nicht mit so großem Aufwand verbunden. Und das ist die eine Seite. Und ich glaube, wie gesagt, dass es die Seite gibt. Und es gibt eben auch die Fälle, die nachgewiesen sind. Aber es ist mir auch wichtig zu sagen, dass es die andere Seite gibt. Und in der Jägerschaft auch. Und das sind Jäger, die sagen, der Wolf war früher immer in Deutschland. Er wurde von uns ausgerottet, aber er gehört in unser Ökosystem. Er hat hier eine Rolle, er hat hier eine Nische, die er ausfüllt. Und das ist auch eine wichtige Nische, weil er eben die Wildtiere auch viel besser noch selektieren kann, als wir Menschen das können. Also er kann viel besser noch erkennen, okay, ist dieses Tier irgendwie alt, schwach, verletzt, sonst was. Er ist 24 Stunden am Tag da draußen und kennt vermutlich die Natur, wie kein Mensch sie kennt. Also dieses Tier hat seine Berechtigung. Und dann ist es natürlich in Deutschland auch so, dass wir sehr hohe Wildbestände haben. Also hängt auch mit der Landwirtschaft zusammen, dass dadurch gewisse Wildtiere stark gefördert werden. Beispielsweise auch Rehe und Wildschweine gehören ganz sicher dazu. Andere Arten leiden unter der Landwirtschaft, so wie sie gerade durchgeführt wird. Das sind dann Bodenbrüter und andere. Aber wie dem auch sei, für den Wolf ist quasi der Tisch sehr reich gedeckt. Und deshalb haben sich die Wölfe auch in den letzten Jahren in Deutschland recht rasant verbreitet und wir haben jetzt wieder über 1000 Wölfe, aber ich sehe das jetzt auch als Jäger nicht als Konkurrenz, also auch bei mir im Revier, in beiden Revieren, die ich habe, also ich jag einmal bei mir in der Gegend, da in Niedersachsen und habe auch das große Glück, in Thüringen jagen zu dürfen, auch beide Reviere sind vom Forst. Und dort gibt es Wölfe und ich freue mich, wenn ich einen sehe. Ich habe auch schon häufiger welche gesehen. Ich habe auch mal ein gerissenes Reh gefunden, aber das Ja, das stört mich nicht. Es gibt tatsächlich wirklich, ich sage jetzt mal ganz platt, genug Rehe für alle und auch genug Wildschweine für alle, genug für die Jäger, genug für den Wolf. Wir haben sehr, sehr hohe Wildbestände. Von daher finde ich das gar nicht schlimm. Ich finde es sogar gut, wenn es eben noch einen Wolf gibt, der ganz natürlich die Bestände reguliert, die eben tatsächlich, wie gesagt, aufgrund der Landwirtschaft ja auch in einigen Regionen zumindest sehr, sehr hoch sind.
Sie glauben gar nicht, was das hier gerade in mir für Glücksgefühle auslöst. Das ist für mich eine wahre Sternstunde, einen Jäger zu hören. Wir hatten schon mal einen Jäger, der sich in dieser Weise über die Wölfe geäußert hat, aber jetzt noch einen weiteren Jäger und das ganz spontan vor allen Dingen. Wir haben uns ja gerade erst vorhin kennengelernt. Ich habe Sie angerufen und gefragt, stehen Sie zur Verfügung für dieses Gespräch? Und ich staune jetzt gerade, wie sich das hier entwickelt und in welche Richtung das geht. Und das freut mich einfach zutiefst. Und ich weiß, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt gerade Sie hier lautstark feiern draußen an ihren Endgeräten. Aber ich habe jetzt trotzdem mal eine kritische Frage. Warum regt sich dann innerhalb der Jägerschaft nicht viel mehr Widerstand gegen das, was zum Beispiel der Jagdpräsident Damann Tanke macht? Der hat ja jetzt kürzlich erst den Herdenschutz mit der Waffe in Aussicht gestellt für die Landwirtinnen und Landwirte. Warum ist da nicht mehr Aufschrei bei Ihnen aufrechten, ehrlichen und rechtschaffenden Jägern?
Ja, also ich... Also es gibt, wie gesagt, einen Teil der Jägerschaft, die auch hinter solchen Kommentaren steht. Und ich muss natürlich auch aller Fairness halber sagen, also mein Schwiegervater ist auch Landwirt, dem wurden auch schon zwei Galloways von Wölfen getötet. Und ein Bekannter von mir hat seine Lieblingsziege, die wurde gefressen. Also ich kenne auch die Seite, auch aus der Familie. Und auch tatsächlich in meiner Familie läuft da auch ein Riss quasi so ein bisschen durch die Familie, was die Position Wolf angeht. Ich glaube, man muss den Wolf ein bisschen die Emotionen rausnehmen und man muss ihn, glaube ich, ein bisschen nüchterner betrachten. Der Wolf ist natürlich ein Tier, was wir ja geschichtlich auch schon mit dem Rotkäppchen und so weiter, was bei uns sehr viel Emotionen hervorruft und wo die Menschen immer bewegt sind. Also alleine, wenn man das Wort Wolf sagt, dann fällt jedem was dazu ein. Wenn ich jetzt das Wort, keine Ahnung, Goldschakal sage, dann wird es vermutlich schon deutlich weniger sein, auch wenn die sich jetzt auch in Deutschland wieder ausbreiten. Ich glaube eben, in der Jägerschaft ist tatsächlich diese Angst da, dass der Jäger überflüssig wird und dass man quasi dieses wunderbare Hobby nicht mehr ausüben kann. Ich glaube, das ist so die unterschwellige Angst, dass man als Jäger überflüssig wird, weil das macht ja jetzt der Wolf, man braucht keinen Jäger mehr und es ist von mir auch und von vielen anderen auch, es ist mehr als nur ein Hobby. Also es gibt ganz viele Motivationen, warum man jagt. Für mich geht es vor allem um die Ökologie und das Ökosystem, aber es gibt ganz viele Motivationen und ich glaube, es gibt so eine unterschwellige Angst, dass die Jäger denken, ja, jetzt gibt es hier genug Wölfe, in Anführungsstrichen, jetzt habe ich hier jetzt braucht man mich nicht mehr. Und jetzt jeder Hörer, der ein Hobby hat, stellen Sie sich vor, da käme jetzt jeder und würde sagen, nee, du, dein Hobby darfst du jetzt nie mehr ausüben, du darfst jetzt nicht mehr joggen gehen oder was weiß ich was. Dann würden die Leute auch sagen, finde ich nicht gut, egal wie berechtigt das sein mag. Und ich glaube, das ist so die unterschwellige Angst, die dahinter steckt, die ich aber allerdings für unbegründet halte. Also ich glaube, der Jäger hat eine ganz wichtige Aufgabe, wenn es auch eben gerade ums Ökosystem geht. Da geht es dann eben genau nicht um die Trophäenjagd, sondern es geht dann tatsächlich um Dinge, wie kann man eben die Natur mitgestalten und eben auch, wir haben die Natur ganz, ganz stark verändert. Der Mensch in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden haben wir kaum noch eigentliche Natur im eigentlichen Sinne, sondern wir haben eigentlich eine Kulturlandschaft, die wir gestaltet haben. Und der Wolf bringt natürlich wieder so ein bisschen Wildnis da rein, was ich eben sehr begrüße. Aber ich kann, und das muss ich auch sagen, ich kann auch die Position, muss ich auch aus familiären Gründen quasi sagen, ich kann auch die Position der Menschen verstehen, die sagen, ich habe durch den Wolf nichts außer Probleme. Ich habe gefressene Tiere, die ich ganz, ganz toll fand, die auch teilweise meinen Lebensunterhalt sichern. Und ich kenne auch die Verzweiflung. Ich habe die weinenden Menschen gesehen, die dann vor blutenden Kadavern sitzen. Also die Seite kenne ich auch und die ist auch real. Und das sind auch ganz reale Bedenken, die diese Menschen haben, die darf man auch nicht einfach abtun. Und die sind dann auch Leute, die dann natürlich zutiefst frustriert sind und auch teilweise verzweifelt sind, wenn denen die Tiere aufgefressen werden. Und da ist es dann vielleicht, da kommt dann vielleicht auch der Spruch her, okay, ich muss hier irgendetwas machen, ich bin verzweifelt und dann greife ich halt zur Waffe und verteidige meine Schafe mit der Waffe. Also das kann ich dass diese Sichtweise kann ich durchaus auch nachvollziehen. Genau.
Aber Sie wissen ja, und das muss ich Ihnen, glaube ich, auch nicht noch besonders jetzt hier erwähnen, dass natürlich Herdenschutz hilft und dass das die Lösung Klar. wäre, auch für die Probleme innerhalb Ihrer Familie mit der Lieblingsziege zum Beispiel. Wenn man die jetzt Genau. gescheit geschützt hätte, dann wäre das Genau. nicht so weit gekommen, ne?
Und dann nur eine ganz kleine Anekdote zu der Ziegengeschichte. Dann hat nämlich mein Bekannter hat dann gesagt, Mist, meine Ziege wurde gefressen. Jetzt muss ich ja sofort was machen. Und hat dann direkt auf eigene Faust am nächsten Tag einen großen Zaun da drum gestellt, damit das nicht nochmal passiert. Und es ist dann auch seitdem nicht mehr passiert. Und dann ist er danach zu den Behörden gegangen und hat gesagt, ich habe hier so einen Schutzzaun aufgestellt. Ich hätte hier gerne die Unterstützung, die es gibt. Und dann haben die Behörden gesagt, nee, du kriegst gar nichts, weil man muss erst den Antrag stellen, der muss dann bewilligt werden und dann darf man sich den Zaun holen.
Oh weia.
Genau, bis dahin die sind zwar relativ fix inzwischen, das ist auch schon einige Jahre her, inzwischen geht das alles recht fix, aber der hat dann damals nichts bekommen, was natürlich jetzt auch nicht zu weniger Frust geführt hat. Also es ist für die Leute nicht einfach und dann ist es natürlich auch eine wirtschaftliche Frage, wenn ich jetzt an meinen Schwiegervater denke, der hat da ungefähr 15 Hektar, das ist jetzt nicht viel, aber wenn man die einzäunen muss, dann ist das schon relativ aufwendig. Da läuft doch noch ein Fluss durch. Also es geht alles, aber er hat es tatsächlich mit seinen Galloways auch nicht gemacht. Da wurden zwar zwei gefressen, aber die haben, oder zumindest so schwer verletzt, dass man die dann töten musste. Also die Wölfe haben sie nicht getötet, die haben die so nur schwer verletzt und man musste sie dann erlösen. Aber die Galloways, die haben es halt am Ende selber gelernt. Also ich merke das heute noch, wenn ich mit meinem Hund dahin gehe, dann bauen die direkt so einen Kreis auf und nehmen quasi direkt die Jungen in die Mitte. Und die Wölfe laufen da auch jetzt immer über die Wiese und machen nichts. Ich habe da mal eine Kamera aufgestellt. Also die großen Tiere zumindest, die können sich da anpassen, aber so ein Schaf oder so, die können sich natürlich selber nicht wehren. Und dann braucht man Herdenschutzhunde und so weiter. Und ich finde auch diese Lösung sehr gut. Und ich glaube auch, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir haben ja auch als Mensch, das wissen wir jetzt in Deutschland nicht, aber wenn man nach Rumänien geht oder in andere Länder in Richtung Osten, dann leben die Menschen da ja dauerhaft mit dem Wolf zusammen und die gehen da auch viel, viel entspannter mit um als wir und gehen da auch nicht so aufgeregt mit um und auch so emotional. Das ist natürlich ein Thema, was da auch die Leute bewegt, aber die haben eben ihre Herdenschutzhunde, die hatten sie schon immer und die haben sie weiterhin und wir hatten natürlich jetzt in Deutschland eine Phase, wo man das nicht gebraucht hat. Da hat man keine Hunde gebraucht, da hat man keine Zäune gebraucht und das war natürlich toll und angenehm für alle Beteiligten, das so zu machen. Und jetzt muss man sich natürlich wieder anpassen. Und viele Leute, ist egal, welche Anpassung das sein soll im Leben, dass auch wieder da so ein ganz Standardmensch quasi, wir passen uns nicht gerne an, vor allem wenn wir selber dazu gezwungen werden. Wenn wir selber was verändern wollen, dann machen wir es gerne. Aber wenn uns jemand dazu zwingt, jetzt einen Hund zu haben oder einen Zaun aufzustellen und die ganze Arbeit und Mühe und die muss man dann kontrollieren und die Hunde füttern und was weiß ich, dann sagen die Leute, ja, das habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich muss es jetzt gezwungenermaßen machen.
Eins ist auf jeden Fall nicht die Lösung und das sind diese Fallen, die Sie gefunden haben. Das ist das Abscheulichste überhaupt.
Nee, ich glaube, die Lösung ist tatsächlich, dass wir ein bisschen, und die Lösung gibt's ja auch schon zum guten Teil und da wird ja auch schon viel gemacht. Und ich glaube, das ist die Lösung, dass wir einfach lernen, miteinander zu leben. Der Wolf mit uns und wir mit dem Wolf. Und dann kann das auch tatsächlich wunderbar sein. Also ich freue mich immer unglaublich und übrigens viele andere Jäger auch, die freuen sich, wenn sie einen Wolf sehen. Die freuen sich, wenn die Natur nach Deutschland zurückkommt. Ja, weil es ist ein wunderbares Tier. Und ich hatte auch, wie gesagt, häufiger schon das Glück, das zu sehen. Es ist wirklich toll, ein tolles Tier,
faszinierend, ja.
Und es gehört auch hierher, das darf man nie vergessen. Ja, es ist anders als jetzt vielleicht der Waschbär oder irgendwie die Wollhandkrabbe oder sowas. Der Wolf gehört hierher. Der war schon da, bevor wir da waren und der hat hier eine sehr gute Lebensgrundlage. Von daher sollte man auch ganz normal damit umgehen. Irgendwann hoffe ich auch, dass wir damit einen etwas entspannteren Umgang finden werden über die Jahre.
Konnten Sie, als Sie die Fallen gefunden haben, übrigens noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, irgendwie erkennen, ob da schon ein Tier jemals reingegangen ist? Gab es da irgendwelche Spuren, die darauf hingedeutet haben?
Genau, ich habe geguckt, ich habe da nichts gefunden, muss ich sagen. Ich habe da jetzt keine Haare oder sowas entdeckt, die irgendwie abgeschürft hatten. Nee, also von daher, da habe ich jetzt keine Anhaltspunkte gefunden. Zum Glück, muss ich sagen.
Zum Glück, ja, das wäre ja noch schlimmer, wenn man das jetzt, hätte man Bilder vor Augen und das will man ja nicht wirklich. Und ich hoffe jetzt ganz inständig, dass die Täter, die das zu verantworten haben, gefunden werden, dass die Staatsanwaltschaft weiterkommt, dass die das auch ernst nehmen und die Sache verfolgen. Das wird sicherlich nicht einfach werden, da muss man mit mit ganz viel Akribie und Fantasie rangehen, um diesen Fall zu lösen. Und man muss sich, glaube ich, und das ist mein erster Impuls gewesen, da mal vor Ort in der Nähe umgucken, innerhalb der Personen, die da als Täter in Frage kommen. Aber wem erzähle ich das? Das haben jetzt andere zu übernehmen. Wir, denke ich mal, können nicht weiter als jetzt zugucken und hoffen, dass sowas nicht wieder passiert. Und Ihnen danke ich jetzt erstmal an dieser Stelle sehr, sehr herzlich, Elmar Friedrich, dass Sie sich so spontan die Zeit genommen haben heute für diese Podcast-Folge. Das bedeutet mir unendlich viel und das ist meinen Hörerinnen und Hörern auch ganz, ganz wichtig, dass wir solche Dinge hier zur Sprache bringen, dass wir aktuell aufklären und dass wir auch die Hintergründe mal beleuchten und mal verstehen, was da eigentlich los ist. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, für Sie auch. Alles Gute.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.